Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Gut. Es ist uns schon bewusst gewesen, dass wir mit dieser Veranstaltung nicht das Publikum ziehen werden wie mit der letzten. Preisverleihung ist natürlich etwas Besonderes, vor allen Dingen, wenn es noch einen Umtrunk dazu gibt, hier auf der Buchmesse. Aber wir werden unser Bestes tun, um Sie in der nächsten halben Stunde zu unterhalten. Mein Name ist Christian Böttger von der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen. Und wir haben in dieser Forschungsstelle einen kleinen Verlag mit etwa einem Programm von 400 Büchern aus dem methodisch-didaktischen Bereich, aus dem erziehungswissenschaftlichen Bereich. Und wir versuchen, unsere Lehrerinnen und Lehrer mit diesen Büchern in ihrer Arbeit zu unterstützen. Ich habe heute hier eingeladen Wolfgang Michael Auer, der ein Buch herausgegeben hat über das sogenannte bewegte Klassenzimmer. Nun darf man sich darunter nicht vorstellen, ein Klassenzimmer, das sich bewegt, sondern ein Klassenzimmer, das Bewegung der Kinder ermöglicht. Also einen Unterricht, der Bewegung ermöglicht. Und ich freue mich außerordentlich, dass Wolfgang Auer heute hier bei uns ist, um eben über diese Ideen, die dem bewegten Klassenzimmer zugrunde lagen, eben mit uns zu sprechen. Herr Auer, damit starte ich schon mit unserer ersten Frage. Was für Bedürfnisse haben eigentlich die Kinder, die in die Schule kommen? Wie liest man eigentlich als Lehrer, als Kollegin, als Eltern auch diese Bedürfnisse der Kinder ab? Und wie muss man dann darauf reagieren? Ist Schule noch Schule, wie sie vor 50 Jahren war, oder was hat sich verändert? Bitte.
Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Ich glaube, Schule kann heute nicht mehr so sein wie vor 50 Jahren. Allein schon beim Thema Bewegung. Wenn ich mich erinnere an die Zeit, als ich in die Schule ging, da waren die Verhältnisse total umgekehrt. Wir sind, wenn wir aus der Schule kamen, haben wir den ganzen Nachmittag gespielt, kamen abends müde und erfüllt nach Hause und konnten am nächsten Tag frisch den Unterricht beginnen. Da gab es in der Schule keine Bewegung. Da saß man still und brav an der Bank und hörte dem Unterricht zu. Das ist heute nicht mehr möglich. Also jeder, der sich mit Kindern beschäftigt, der selbst Lehrer ist oder Erzieher, Erzieherin im Kindergarten, der weiß, welche Not viele Kinder haben. Man nennt das dann, es fehlt ihnen an Aufmerksamkeitsfähigkeit. Sie können nicht still sitzen, sie sind ständig unterwegs und rennen herum. Sie reden, wann sie wollen. Sie sind nicht in der Lage, sich auf etwas einzulassen, was jetzt gerade dran ist, und ähnliche solche Phänomene. Sie werden sie alle kennen, wenn sie selber in dem Bereich tätig sind. Was sagen uns diese Schwierigkeiten? Es geht ja nicht darum, dass man diese Schwierigkeiten abstellt. Das geht auch gar nicht. Man kann nicht verhindern, dass ein Kind, was zappeln will, das auch tut. Oder was zappeln muss, dass es das auch tut. Vielmehr geht es darum, genau zu beobachten und herauszufinden, warum tut das Kind das? Was sucht es damit? Und ich will das an einem Beispiel versuchen zu verdeutlichen. Also ein Kind, wo man vielleicht sagt, es ist sozial nicht fähig. es stört die anderen Kinder, es schubst sie, es nimmt ihnen was weg, es rempelt sie an. Was zeigt dieses Verhalten? Dieses Verhalten zeigt, dass das Kind nicht die Gelegenheit hatte, sich mit sich selber zu verbinden und mit sich selbst identisch zu sein. Und das hat mit einem ganz bestimmten Erfahrungsfeld zu tun, was in den ersten Lebensjahren vor der Schule sich entwickeln muss und durch bestimmte Erfahrungen ausgestaltet werden muss. Und das ist der Bereich des Tastsinns. Wenn wir etwas berühren, dann bemerken wir, nehmen wir wahr, die Oberfläche, es ist rau, es gibt etwas nach. Immer zugleich haben wir eine Wahrnehmung von uns selbst. Sie alle nehmen jetzt wahr, wie das ist, worauf Sie sitzen, ob das hart oder weich ist, auch wie geformt zum Teil. Und man vergisst, dass man immer währenddessen auch wahrnimmt sich selbst, den eigenen Körper, an der Stelle, wo man etwas anderes berührt. Und diese Tatsache, dass wir durch die Berührungswahrnehmungen des Tastsinns immer auch uns selber, unseren eigenen Körper wahrnehmen, das ist eine ganz elementare und wichtige Erfahrung, weil wir nur dadurch unseren eigenen Körper wahrnehmen und durch diese Wahrnehmungen im Laufe der ersten Jahre bis hin zum Eintritt in die Schule unser Selbstgefühl entwickeln, unsere eigene Identität aufbauen. Man muss sich schon klar machen, wir nehmen unseren eigenen Körper nur über Berührung wahr, nicht über Sehen, sondern nur über die Berührung. Nur dadurch wissen wir, dass wir das sind. Und eine wichtige Wahrnehmung oder Erfahrung, die dadurch entsteht, ist, wir nehmen die Oberfläche unseres Körpers als unsere eigene Grenze wahr, also die Grenze unserer Identität, unseres Wesens, und können dadurch außen und innen unterscheiden. Die Welt, die anderen Menschen und uns selber. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir, wie man so leichthin sagt, ein gutes Körpergefühl entwickeln. Man könnte auch anders sagen, dadurch entsteht die Möglichkeit, dass wir uns mit unserem Körper identifizieren und in uns zu Hause fühlen. Und dieses sich in sich selber zu Hause fühlen ist die Basis dafür, dass ich mit den anderen entsprechend umgehen kann. Wenn ich bei mir nicht angekommen bin, dann kann ich auch mit den anderen Menschen nicht richtig umgehen. Dann rempel ich die an. Und dann tut das ein Kind deswegen, weil es die Erfahrungen der eigenen Identität noch nicht genügend erlebt hat. Es sucht die, indem es die anderen anrempelt, indem es sozusagen die anderen berührt, berührt es sich selbst und nimmt sich selber wahr. Das heißt, daraus kann man lernen, also solchen Kindern, die mit diesem Bereich noch nicht zurechtkommen, wo wir dann sie erleben, dass sie nicht sozial umgehen können mit den anderen, dass sie sich stören, dass sie immer unterwegs sind, dass sie nicht aufmerksam sein können, dann heißt das, wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, Tasterlebnisse, Berührungserlebnisse zu haben. Und vielleicht kommt hier gleich ein Bild mit einem Jungen, der auf dem Bauch auf einer Bank liegt und sich mit den Händen mit den Händen über diese Bank zieht. Warum? Damit er Berührungs- und Tasterlebnisse hat. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen Möglichkeiten. Und um Ihnen noch an einem kleinen Experiment zu zeigen, wie das mit den Tast- und Berührungserlebnissen ist und welche Bedeutung die haben, für die eigene Identität und für die Möglichkeit, in der Schule aufzupassen, aufmerksam sein zu können, ein kleines Experiment.
Soll ich das mal so lang halten?
Ja. Also es nicht sagen, sondern Sie sehen es. Keine Angst, der wird jetzt nicht platzen, er soll es nicht. Wenn ich den gut zubinde, dass keine Luft rauskommt, dann können wir morgen wieder hier nachschauen. Er wird noch genauso da liegen, weil nämlich seine Grenze ohne Lücke geschlossen ist, vollständig geschlossen. Er behält sozusagen seine Identität. Wie ist das, wenn die Grenze nicht ganz zu ist? Also im Vergleich, wenn ein Kind nicht genügend Berührungs- und Tasterlebnisse hatte, sodass es seine eigene Identität und die Grenze hin zwischen sich und der Welt hat aufbauen können, wie benimmt es sich dann, wie verhält es sich dann? Das zeige ich Ihnen am Luftballon. Sie kennen es alle, aber vielleicht nochmal aktuell. Also, wenn eine Lücke noch da ist, wie verhält er sich? Er hätte noch ein bisschen mehr hin und her sausen können, Sie kennen es, aber hier gibt es so einen Auftrieb. Ja. Ich habe das schon oft gemacht und ich frage immer mein Publikum, kennen Sie solche Kinder, die so sich verhalten wie der Luftballon? Und dann weiß man, warum sie sich so verhalten. Weil ihnen die Wahrnehmungen fehlen. Also ein kleines Beispiel, was möglich wird, wenn man in der Schule im Klassenraum Bewegung zulässt und die äußeren Möglichkeiten danach einrichtet. Wenn wir also den Kindern Erlebnisse mit ihrem Tastsinn ermöglichen, dann können sie ihre Fähigkeit zur Aufmerksamkeit und zum ruhigen sich richten auf einen Inhalt, auf einen Stoff, einen Unterricht nachreifen. Sie können ihn nachentwickeln. Und das ist eines unter anderen Beispielen des bewegten Klassenzimmers.
Vielleicht können wir an der Stelle auch die Fragen aus dem Publikum zulassen. Also wir wollen gleich noch in eine Vertiefung dieser Frage der Bewegung einsteigen. Aber vielleicht haben Sie an dieser Stelle schon selbst eine Frage, die Sie Herrn Auer oder mir stellen wollen. Wenn das der Fall ist, einfach melden wir. Ich komme mit dem Mikro rum. Ja.
Sehr gute Erfahrung damit. Und Dorothea Beigel, mit der haben wir viel zusammengearbeitet. Kennen Sie ja sicher, ne?
Ja.
Wurzeln und Flügeln und auch über die Lehrerweiterbildung das viel verbreitet. Und einige haben es angefangen, zumindest im Hort, von Hausaufgaben das Programm zu machen für die Grundschulkinder. Und die Ergebnisse sind wirklich sehr beeindruckend.
Gut, danke.
Ja, die Frau Dorothea Beigel ist, ich würde mal sagen, in den staatlichen Schulen die Vertreterin dieser Idee. Es gibt ein Gymnasium noch in Hannover, was aber nicht so umfangreich wie Frau Beigel das gemacht hat, mit Bewegung arbeitet. Und es gibt eine Schule in Aschaffenburg. Naja, es sind dann manchmal auch nur solche Ideen, man muss Bewegung in die Klasse bringen. Und dann in Aschaffenburg zum Beispiel ist in der Schule so ein Projekt gestartet worden. Die Schüler sitzen, während sie Mathematikunterricht haben, auf so Trainingsfahrrädern. Also die Bewegung sozusagen als Ausgleich.
Damit kommen wir schon eigentlich zu meiner Frage, aber ich nehme lieber noch aus dem Publikum die Fragen, die sind wichtiger als meine eigenen.
Ich hätte die Frage, was Sie in dem Zusammenhang von der Montessori-Pädagogik halten. Da können die Kinder ja, also die Grundschulkinder sich frei bewegen und sich auch aussuchen, was sie gerade machen wollen. Ist das schon umgesetzte Bewegungspädagogik?
Genau, und damit kommen wir eigentlich zu der zentralen Frage, welche Art von Bewegung braucht man eigentlich? Also mit welcher Art von Bewegung komme ich eigentlich zu den wirklichen Entwicklungsbedürfnissen oder Entwicklungsanforderungen für die Kinder und Jugendlichen? Und deswegen gehen wir gleich in diese Vertiefungsfrage rein.
Bewegtes Klassenzimmer heißt nicht nur, die Kinder können frei sozusagen entscheiden, was sie tun, sich bewegen im Klassenraum, sondern heißt bei unserem Konzept in der Waldorfschule, dass in der Bewegung verschiedene, sozusagen die Basis für ganz bestimmte Fähigkeiten liegt, die es zu entwickeln gilt. Und andererseits ist es so, die Bewegung ist deswegen im Zentrum, weil sie eigentlich für alle anderen Erfahrungsfelder immer die Voraussetzung gibt. Also zu dem, was ich vorher geschildert habe, keine Tastwahrnehmung ohne Bewegung. Ich muss mich ja zu etwas hinbewegen, ich muss meine Hand drüber bewegen und so weiter. Also immer ist die Bewegung das Verbindende, das Zentrale. Wenn wir jetzt eingehen auf ein paar besondere Fähigkeiten, wofür die Bewegung die Basis ist, vielleicht ein kleines Beispiel, ein praktisches. Machen wir eine kleine, wenn Sie mitmachen möchten, eine kleine Rhythmusübung, indem wir einen Rhythmus klatschen. Gut. Ist ganz einfach. Jetzt machen wir zwei Gruppen. So hier, teilen. Sie machen nur den langen Schlag und wir machen den kurzen, die beiden kurzen. Ja? Nur die kurzen. Gut, andersrum. Lang, kurz. Okay. Und jetzt eine ganz kleine Steigerung der Schwierigkeit. Es bleibt bei dem Rhythmus, es bleibt bei den beiden Gruppen. Jede Gruppe hat aber nur einen Schlag. Also, wenn Sie mit lang anfangen, haben die einmal kurz und Sie haben das nächste Mal kurz. Und dann haben die lang. Und dann einmal kurz und einmal kurz und die lang. Probieren wir. Ist derselbe Rhythmus, ganz einfach. Also, bitte.
Sie müssen es doch mal vormachen. Oder versuchen wir es doch mal von vorne.
Ja, wenn wir zeigen, geht das. Jetzt ohne zeigen. Ist doch interessant. Derselbe Rhythmus. Warum wurde das so schwer plötzlich?
Weil etwas ausgelassen wird. Nach vorne. Es wird es ausgelassen, es fehlt immer eins und die Aufgabe ist im Prinzip im Kopf, das Ausgelassene, was die andere Gruppe klatscht, mitzunehmen, weil sonst kommt man natürlich raus.
So ist es. Das heißt, mit anderen Worten, was Sie gesagt haben, es wird auch nur dann klappen, wenn man innerlich den ganzen Rhythmus mitmacht, auch wenn man nur das eine oder andere zu klatschen hat. Ja? Das heißt, das kann man lernen, da kann man sich helfen, zum Beispiel, indem man mit Bewegung mitmacht, auch wenn man selber nicht mit Klatschen dran ist. Also, ich zeige Ihnen mal, wenn ich hier zu der Gruppe gehöre und jetzt klatsche und da bin ich dran, da bin ich nicht dran. Ich mache aber den ganzen Rhythmus mit. Probieren Sie mal, es wird gehen. Und.
Na bitte.
Ja. So. Das ist eine Bewegungsfähigkeit, Es gibt keinen offiziellen Namen dafür, aber man kann den nennen, sich mitbewegen. Weil nicht ich bestimme die Bewegung, sondern der Rhythmus. Dasselbe wäre der Fall, wenn wir uns nach Musik bewegen. Dann bestimmt die Musik meine Bewegung, nicht ich. Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die man schon vor der Schule, die Kinder lernen können, je nachdem, wenn sie darin gefördert werden, und die eigentlich Voraussetzungen sind, dass ein Kind in der Schule mitkommt. Das heißt nämlich, also von seinen eigenen Bewegungen, von seinem eigenen Willen absehen können und sich auf eine fremde Bewegung einlassen. Wenn das ein Kind noch nicht entwickelt hat, gar nicht, wird es in der Schule nicht sich auf den Prozess des Unterrichts einlassen können und deswegen Schwierigkeiten haben, einzusteigen. Kommt immer zu spät, hat Versagenserlebnisse. Ja, es soll etwas beginnen, es soll seine Sachen rausholen, zum Malen, zum Zeichnen. Ein Kind, was nicht einfach in einen Prozess einsteigen kann, braucht vielleicht Minuten, bis es das gemacht hat. Die anderen sind längst fertig, wenn es anfängt. Man kann diese Übung, man wird die nicht mit dieser Rhythmusübung bei den Kindern entwickeln, sondern mit anderen Dingen. Zum Beispiel, indem man mit die Klasse die Kinder in den Kreis stellt und wir haben einen Ball oder ein Säckchen mit Sand. Und das wird durch den Kreis weitergegeben. Aber so, zum Beispiel, dass immer einer übersprungen wird, dann einmal zurück und dann wieder einer übersprungen, einer zurück, einen übersprungen. So. So geht das durch. Da wird dann, ist dasselbe Erlebnis, wenn man nicht mitmacht mit diesem wird es nicht klappen. Auch wenn wir das machen würden und man ist das nicht gewohnt, ist man irritiert. Geht es jetzt nach da oder soll ich es zurück? Aber wenn man in den schwingenden Rhythmus dieser Tätigkeit hineinkommt, dann wird es einem gelingen. Oder Übungen wie solche, die man auch mit den Kindern machen kann, wo sie diese Fähigkeit entwickeln können. Alle Kinder haben einen Holzstab. Sowas braucht man dann in der Klasse. Man braucht da Bälle und Säckchen mit Sand gefüllt und Holzstäbe. Also, jedes Kind hat einen Holzstab und wir fassen ihn an und halten ihn nach oben. Und jetzt gehen wir gemeinsam runter. Gemeinsam. Und ob wir gemeinsam ankommen, unten hören wir, weil wir auf den Boden aufschlagen. Bop. Und am Anfang wird das blub, 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 blub gehen. Und im Laufe der Zeit, ja, also können wir gemeinsam uns bewegen. Immer wird es erstmal welche geben. Eine Steigerung ist dann, ob es...
Wir müssen zu der Zeit, wir müssen abrunden langsam. Okay. Also okay. Wir können jetzt an der Stelle leider nicht noch eine weitere Übung oder sowas machen, aber wir haben gezeigt, oder Herr Auer hat gezeigt, dass es auf ganz bestimmte Arten von Bewegung ankommt. Und ich versuche das jetzt so weit abzurunden. Er hat ein Buch geschrieben mit anderen Kollegen zusammen, die jetzt seit fast 15 Jahren oder wie viel lange ist es?
18.
Fast 18 Jahren eben diese Bewegung im Klassenzimmer eben mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Kindern entwickeln, damit die Kinder in die Lernprozesse kommen können, die für sie eben die richtigen sind. Das Ganze ist an der Bochumer Waldorfschule entstanden und deswegen heißt dieses Buch auch das Bochumer Modell. Wir sind der Überzeugung, dass dieses Modell übertragbar ist in allen Schulen, in allen Klassenzimmern. Man muss nicht unbedingt die entsprechenden Möbel haben. Ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie jetzt noch nicht wissen, das ist auf keinen Fall was für mich, dann könnten Sie mit Herrn Auer auf der Rückwand hier noch sprechen. Auf der Rückwand gibt es auch das Buch zu kaufen über die Messebuchhandlung. Oder Sie kommen zu uns an den Stand. Hier in der Halle 2, Stand F211. Und wer sich überhaupt dafür interessiert, Waldorflehrer zu werden, da gibt es eine Veranstaltung um 12.30 Uhr heute im Messezentrum CCL, Vortragsraum 12. Diese Flyer kann man auch bei uns am Stand holen, eben hier in der Halle F211, und dann kann man diesen Stand eben da finden in dem Messezentrum. Das dürfte dann kein Problem sein. Ja, damit müssen wir leider hier schon enden, weil die nächste Veranstaltung beginnt. Sie haben vielleicht ein paar Bilder gesehen über das bewegte Klassenzimmer. Das sind alles Bilder, die auch in dem Buch gezeigt werden. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einfach noch einen schönen Messetag. Schön, dass Sie da waren. Auf Wiedersehen.
Gut. So, jetzt.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.